Guten Morgen, schön wieder mal bei euch zu sein. Bevor ich es vergesse, herzliche Grüße von meiner Frau, die heute leider nicht dabei sein kann, weil sie bei uns in der Gemeinde einen Dienst hat und das schwierig zu verlegen war. Als ich mit 18 Abitur gemacht habe, da hatte ich Deutsch-Leistungskurs und mir hat Sprache und Schreiben Spaß gemacht und da habe ich gesagt, irgendwann schreibe ich mein Buch. Das ist lange her. Aber ich bin jetzt so weit, dass ich schon mal weiß, was auf dem Klappentext draufsteht. Und der Klappentext ist der Text, den ich euch heute mitgebracht habe. Hebräer 12, Verse 4 bis 11, wo wir gerne gleich mal reinschauen. Und ja, ich weiß noch nicht genau, ob ich mich schon festlegen soll mit dem Titel, wenn noch so viel vom Buch offen ist. Aber ich könnte mir vorstellen, dass der Titel von dem Buch lautet... eine Folie weiter, dann seht ihr das auch, genau. Spoiler ich schon. Was mich mitnimmt, bringt mich weiter. Das kennen wir vom Taxi zum Beispiel, wenn ein Taxi einen mitnimmt, ja, dann kommt man vorwärts. Und so ist es im Leben häufig auch, das, was uns mitnimmt, das bringt uns am Ende des Tages ein Stück weiter. Und jetzt schauen wir uns mal den Text an. Ich weiß nicht, ob ihr das lesen könnt, ist ein bisschen klein. Aber ich lese es vor oder mancher hat vielleicht auch seine Bibel dabei und möchte es ohnehin am liebsten in seiner Bibel lesen, was den Vorteil hat, dass man vielleicht die Woche über nochmal schneller nachblättern kann, weil man es schon mal aufgeblättert hatte. Und manche sind ja auch so aktiv, dass sie in der Bibel schon mal was anstreichen, markieren oder einen Vers dran schreiben. Dann hat es den Vorteil, dass du das jetzt tun kannst. Hebräer 12, Verse 4 bis 11. Ich habe hier die Luther-Übersetzung von 2017. Ihr habt noch nicht bis aufs Blut widerstanden im Kampf gegen die Sünde und habt den Trost vergessen, der zu euch redet wie zu Kindern. Mein Sohn, achte nicht gering die Zucht des Herrn und verzage nicht, wenn du von ihm gestraft wirst. Denn wen der Herr lieb hat, den züchtigt er und er schlägt jeden Sohn, den er annimmt. Es dient zu eurer Erziehung, wenn ihr dulden müsst. Wie mit Kindern geht Gott mit euch um? Denn wo ist ein Sohn, den der Vater nicht züchtigt? Seid ihr aber ohne Züchtigung, die doch alle erfahren haben, so seid ihr Ausgestoßene und nicht Kinder. Wenn unsere leiblichen Väter uns gezüchtigt haben und wir sie doch geachtet haben, sollten wir uns dann nicht viel mehr unterordnen dem Vater der Geister, damit wir leben? Denn jene haben uns gezüchtigt wenige Tage nach ihrem Gutdünken. Dieser aber tut es zu unserem Besten, auf dass wir an seiner Heiligkeit Anteil erlangen. Jede Züchtigung aber, wenn sie da ist, scheint uns nicht Freude, sondern Schmerz zu sein. Danach aber bringt sie als Frucht denen, die dadurch geübt sind, Frieden und Gerechtigkeit. In dem Buch, das ich schreiben würde, da sind einige Geschichten drin, die einen mitnehmen. Da sind Geschichten drin über Konflikte mitten in der Familie. Da sind Geschichten drin über Selbstzweifel und Depressionen. Da sind Geschichten drin über die Diagnose für ein Kind, dass sie nie laufen lernen wird, dass sie nicht sprechen wird. Und da sind Geschichten drin von der Beerdigung der eigenen Tochter. Und ich glaube, jeder von uns, der hier sitzt, hat so seine Geschichte, die er da so reinschreiben würde, wo er sagt... Das hat mich mitgenommen. Und die Gefahr ist, dass solche Situationen in unserem Leben dazu führen, dass wir Fragen stellen, Fragen an Gott und vielleicht daran kaputt gehen. Manch einer fragt sich vielleicht, warum erhört Gott mein Gebet nicht, während er das Gebet von dem anderen erhört? Ich habe für Heilung gebetet und Gott heilt mich nicht. Aber den anderen hat er geheilt. Oder ich habe gebetet für eine Situation, die mir schwerfällt und Gott hilft scheinbar nicht. Es geht nichts vorwärts. Und dann stellen wir uns häufig zwei Fragen. Die eine Frage ist, kann es sein, dass Gott nicht kann? Dass er gar nicht allmächtig ist? Kann es sein, dass mein Glaube nur eingebildet ist? Und die zweite Frage ist, kann es sein, dass Gott durchaus kann? Er ist mächtig. Aber... ich bin halt der Falsche. Meine Sünde ist einfach zu groß, die trennt mich von Gott. Die Vergebung gilt bei mir nicht. Oder ich glaube nicht genug. Es liegt an mir. Und diese zwei Fragen, die können uns von Gott wegbringen. Und mir scheint, dass in solchen Lebensphasen der Dieb, der Einbrecher, da ist und mit diesen Fragen in unser Leben einbrechen will und uns das rauben will, was eigentlich das Kostbarste und Wertvollste in unserem Leben ist, unsere Beziehung zu dem allmächtigen Gott. Ich bin jetzt in der Sicherheitsbranche unterwegs und letzte Woche hatte ich ein Seminar, da wurde uns gezeigt, wie man einbrechen kann. Ganz kurze Frage, ein handelsübliches Kunststofffenster. Was meint ihr, wie lange es braucht, mit einem großen Schraubendreher da einzubrechen? Oh je, ich mach mir so langsam Sorgen um Isum. Hier scheinen viele Experten zu sein. Also ich war nicht so Experte, ich habe durchaus damit gerechnet, dass es länger dauert. Aber ich habe es persönlich dann einfach getestet und ich habe es in 7 Sekunden hinbekommen. Wir hatten noch einen Profi dabei, der brauchte nur 3 Sekunden. Dann haben wir das ganze Fenster mit einigen Sicherheitsschlössern versehen und dann durften wir mit allem Gerät, was wir da hatten, versuchen, das aufzubrechen. Und wir haben einen so einen stämmigen Kollegen dabei gehabt und der hat 13 Minuten gebraucht, bis dann das Fenster aus der Verankerung rausgebrochen wurde. Die Sicherungen haben gehalten, aber das Fenster war total zerstört. Meine Hoffnung ist, dass es mir gelingt, mit der Predigt heute Morgen, mit dem Text, den wir uns anschauen und mit den Aspekten, die wir darin haben, vor dieses Fenster wie so Riegel, so feste Sicherheitsriegel vorzusetzen, damit der Feind, wenn er in solchen Lebenssituationen einbrechen will bei uns, keine Chance hat. Okay? Wir lesen hier in unserem Text von einem Trostwort. Ihr habt den Trost vergessen. Oder in einer anderen Übersetzung heißt, ihr habt das Trostwort vergessen, das zu euch gesagt ist. Und ganz ehrlich, ich muss euch sagen, das klingt so ein bisschen nach Hohn in meinen Ohren, wenn ich danach von Züchtigung und Strafe und so weiter lese. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Ich erinnere mich sehr gut an meine Kindheit und wenn mein Vater mich gestraft hat, dann bin ich nicht danach zu ihm gegangen, habe gesagt, Mensch Vati, vielen Dank auch, dass du mich gestraft hast, das war wirklich klasse von dir. Oder wenn ich halt eine Bestrafung bekommen habe, dann war ich danach, jetzt heißt hier im Text, verzagt nicht. Also mir ging es danach nicht so, dass ich gesagt habe, ich fühle mich gerade voll happy, sondern ich neigte schon eher dazu, so ein bisschen bedrückt zu sein. Das ist so ein bisschen die Stimmung, die man damit verbindet, denke ich. Aber es ist interessant, wenn wir in das Wort reinschauen, vielleicht haben wir ein wenig eine oberflächliche oder falsches Verständnis von dem Wort Trost. Ich habe nachgeschaut, ursprünglich ist die indogermanische Wurzel dieses Wortes Trost, die mit Vertrauen und Festigkeit zu tun hat. Man vermutet eine Verbindung zur Wortwurzel Deru, Dreu, bedeutet fest, stark, standhaft. So zum Beispiel auch das englische Wort true, wahr, treu oder trust, Vertrauen. Also vielleicht ist die ursprüngliche Bedeutung des Wortes Trost und auch die viel tiefere Bedeutung des Wortes Trost nicht nur, oh, ich fühle mit dir, oh, du Armer, das tut mir leid, sondern Hoffnung, Stärkung, Ermutigung, Wahrheit, Festigkeit. Vielleicht ist es nicht der Inbegriff von Mitgefühl, sondern eher konkreter Halt, konkretes nach vorne schauen, Zuversicht gewinnen durch Hoffnung. Das hat etwas, was für dich bedeutsam ist. Der Spruch drückt das auch ein wenig aus. Nicht das, was ich erlebe, sondern wie ich damit umgehe, schreibt meine Geschichte. Nicht das, was ich erlebe, sondern wie ich damit umgehe, schreibt meine Geschichte. Und deswegen heißt es hier zu Beginn, vergesst nicht das Trostwort. Und was ist der Inhalt des Trostwortes? Der Inhalt ist, ihr seid in Gottes Erziehung. Und Gottes Erziehung ist ein Zeichen seiner Liebe zu dir. Wenn wir in den Text reinschauen, dann finden wir ziemlich häufig so Worte wie Züchtigung, Strafe, Schläge. 10-mal habe ich das gezählt. Und wir fragen uns, was bedeutet das? Und ich habe zunächst gedacht, naja, wenn man so in die alte Elberfelder reinschaut, ne, da kommen wahrscheinlich so Begriffe vor, die wir so gar nicht verstehen können. Ne? Da steht dann Züchtigung, was ist denn das überhaupt? Und Schläge und Bestrafung. Aber ich gucke jetzt mal in die moderneren Übersetzungen, da wird bestimmt irgendwas drinstehen, was so mehr in unsere Zeit zu passen scheint. Habe ich da reingeschaut, da steht Zurechtweisung, strenge Erziehung, Schläge kommen da auch vor. Bestraft Gott? Ich meine, das Gericht hat Jesus doch getragen. Braucht Gott auch Strafe? Ja, ich glaube, Gott braucht auch Strafe. Und ich glaube, Gott braucht Strafe bei mir. Und das ist gut für mich. Hier steht sogar das Wort in Vers 6, dieses Wort Schläge, da ist das ursprüngliche Wort sogar Geißelschläge. Damit komme ich gar nicht klar. So auf den ersten Blick, gell? Allerdings wird das gleiche Wort in Markus 3, Vers 10 auch verwendet. Und da heißt es, und er heilte viele, die Leiden hatten. Oder das Wort Leiden, da steht im Urtext, Geißel hatten. Also offensichtlich wird dieses Wort auch für Krankheiten verwendet. Und so kennen wir es ja auch aus 1. Korinther 11, wo davon steht, dass einige unter euch vielleicht krank sind als Strafe. Aber da wird ausgeführt, dass die Strafe einen konkreten Zweck hat. Und Erziehung mit Strafe ist nötig, wir lesen in Prediger 8, Vers 11, weil das Urteil über böses Tun nicht sogleich ergeht, wird das Herz der Menschen voll Begier, Böses zu tun. Und das ufert letzten Endes, wenn es so weitergeht und sich entwickelt und nicht gestraft wird, in Römer 1, wo es heißt, dass Menschen sich so an das Böse gewöhnt haben, dass Gott sie als letzte Stufe des Gerichts dahingegeben hat. Also mit ihnen keinen Erziehungsweg mehr geht, sondern sie dahingegeben hat. Ich finde, es wird deutlich, wenn man sich den Kontrast anschaut. Es gibt ja auf der einen Seite eine autoritäre Erziehung, die sagt, jawohl, Erziehung braucht eine Autorität, braucht klare Vorgaben und braucht dementsprechend auch Konsequenzen, wenn diese Vorgaben nicht eingehalten werden. Und auf der anderen Seite ist laissez-faire. Und ich finde es so eindrücklich, diese Geschichte von dem Kind im Einkaufsladen an der Kasse, wo das Kind der Oma vor sich mit dem Einkaufswagen immer wieder in die Hacken fährt. Und die Oma so, au, guckt zurück. Der Vater sieht das und ist still. Und das Kind nimmt nochmal Anlauf und rumst wieder in die Hacken rein. Irgendwann beschwert sich die Oma bei dem Vater von dem Kind und sagt, das tut weh, können Sie dem Kind mal sagen, es soll aufhören damit? Und sagt der Vater in ganz sanftem Ton, wir erziehen unser Kind anti-autoritär. Daraufhin nimmt ein Mann dahinter sein Honigglas aus dem Einkaufswagen, dreht den Deckel auf, flüssiger Honig, leert den Inhalt auf den Kopf dieses Mannes aus und sagt, und ich bin auch anti-autoritär erzogen. Aber wisst ihr, wenn hier von Züchtigung die Rede ist, dann ist das Wort, was dahinter steckt, Erziehung. Und Erziehung ist bei weitem nicht nur Strafe. Da gehört auch Strafe dazu, aber nicht nur Strafe. Da ist Unterweisung mit dabei, Belehrung. Und wir haben in Gottes Wort ganz, ganz viel Belehrung und Unterweisung. Eigentlich Prävention. Wir wissen doch, Vorbeugen ist doch besser als Nachbeugen, oder? Und das hier dient dazu, wenn wir es eifrig konsumieren, dass es vorbeugt und vielleicht viele Strafen gar nicht nötig sind, sondern wir rechtzeitig den richtigen Weg wählen. Wir haben Vorbilder. Was bin ich dankbar für Vorbilder? Sowohl aus der Bibel als auch mitten unter uns, oder? Das ist so ein Vorrecht, davon können wir viel lernen. Und so auch als Kind. Ich habe als Kind wahnsinnig viel von Vorbildern gelernt. Sowohl von meinen Eltern als auch von Freunden. Erziehung besteht auch aus Gewöhnung, aus Training, aus Übung. Und Gott geht seinen Trainingsweg mit uns, seinen Übungsweg. Wir kommen da gleich noch drauf zu sprechen. Und letzten Endes gehört zur Erziehung auch Lob und Anerkennung. Und auch das haben wir bei Gott. Ich erinnere mich, dass ich einmal hier über Henoch gesprochen habe bei euch. Und da haben wir gesehen, dass Gott den Henoch gelobt hat. Und der Vater hat den Sohn gelobt. Er hat gesagt, dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Gott lobt uns auch und gibt uns Anerkennung. Und das ist etwas sehr, sehr Schönes. Mir ist wichtig, zu Beginn dieser Predigt darauf hinzuweisen, dass wir nirgendwo, wenn wir die Bibel ganz anschauen, irgendeinen Hinweis darauf finden, dass automatisch jede Krankheit Strafe oder Züchtigung ist. Sondern wir finden viele verschiedene Anlässe, wofür Gott Krankheiten verwendet. Nicht immer ist das mit Sünde verbunden. Und das ist wichtig, dass wir uns das bewusst machen. Wen der Herr lieb hat, lesen wir hier, der züchtigt ihn. Oder so behandelt Gott euch als Söhne und als Töchter. Wisst ihr, Erziehung bedeutet für einen Vater und eine Mutter Anstrengung. Diejenigen, die Väter sind, die kennen das. Abends, du liegst da auf dem Sofa und hast endlich Feierabend und jetzt ein schönes Buch oder, keine Ahnung, vielleicht deine Lieblingssendung noch im Fernsehen. Und dann kommt das Kind doch nochmal. Und dann ist meistens der Spruch, mal von ihr, mal von ihm, dein Kind. Kennt ihr das? Also am liebsten mag man sich ausruhen, am liebsten mag man das Kind immer loben, immer verhätscheln, immer verwöhnen, aber jemand, der sein Kind liebt, der nimmt es auf sich, sein Kind zu erziehen, und so macht es Gott. Ein echter Coach weiß, dass zum Erziehen, zum Training Leiden dazugehören. Keiner, der jemals Sport gemacht hat, wird einen Trainer erlebt haben, der gesagt hat, mach mal langsamer. Also zumindest nicht dauerhaft, mal schon, ja, aber nicht dauerhaft. Oder, hey, wisst ihr, immer dann, wenn ihr außer Puste kommt, müsst ihr aufhören. Weil das ist ein Zeichen dafür, dass ihr zu viel macht. Ihr müsst einfach lockerer machen. Oder wenn ihr Muskelkater erlebt, ja, dann merkt ihr nie wieder so anstrengend machen. Das war zu viel für eure Muskeln. Nee, sowas würde ein Coach nie sagen, sondern der sagt dir, wenn du so trainiert hast, dass du Muskelkater hattest, dann mach weiter. Ja? Dann musst du das wieder erleben. Die Muskeln müssen wehtun irgendwann, weil dadurch wachsen sie. Und so ist es in unserer Erziehung mit unserem himmlischen Vater auch. Er wird, wenn er es gut meint mit uns nicht immer nur Sonnenschein schenken, uns nicht immer nur sanfte Tage schenken. Er wird auch Schwierigkeiten zulassen. In einem alten Film, Miracle, wird die Geschichte erzählt von einem ehrgeizigen und unkonventionellen Eishockeylehrer, Herb Brooks, der 1979 die Aufgabe übernimmt, ein junges und unerfahrenes US-Nationalteam für die Olympischen Spiele 1980 vorzubereiten. Das war die Zeit des Kalten Krieges und in dieser Zeit war die sowjetische Eishockeymannschaft das Maß aller Dinge. Die haben jeden in Grund und Boden gespielt, jedes Turnier gewonnen, war einfach absolut dominierend. Das amerikanische Team unter dem Trainer Herb Brooks hat in der Vorrunde gegen Norwegen 1-1 gespielt und Brooks lässt daraufhin sein Team hart trainieren und er nimmt sie richtig hart ran. Er sagt, mit Talent könnt ihr nicht gewinnen, nicht gegen UdSSR, ihr braucht etwas anderes. Und dann startet er mit ihnen die furchtbarsten Übungen, wo alle geklagt haben und geschrien haben, wo einige aufgeben wollten. Und er hat immer wieder gesagt, again, again. Er hatte so eine Übung, das waren die Herbies, da mussten sie von einer Seite der Halle auf die andere Seite sprinten. Und das noch einmal und noch einmal und noch einmal. Irgendwann kam der Hallenwart und hat gesagt, ich muss jetzt gehen, ich mache das Flutlicht jetzt aus. Da sagt der Trainer Herb Brooks, mach das Licht aus, wir machen weiter. Die Spieler sind zusammengebrochen, haben gewürgt, egal, wir machen weiter. Ein Spieler beschwerte sich über einen Check von einem anderen Mitspieler, der ihm zu hart war. Und der Trainer sagte ihm, du möchtest aufgeben? Dann geh, dann können wir dich für die Mission nicht gebrauchen. Im Halbfinale kommt dann das Spiel zwischen USA und UdSSR, Sowjetunion. Und sie liegen 1-0 zurück und er sagt, erinnert euch dran. Ich habe euch gesagt, mit Talent können wir nicht gewinnen. Ihr braucht etwas anderes. Am Ende gewinnen sie 4-3 und im Finale gewinnen sie gegen Finnland und holen Olympiagold. Wen der lieb hat, den züchtigt er. Gott gibt uns, wenn er uns lieb hat, nicht alle Tage Sonnenschein und macht unsere Wege nicht zu den einfachsten. Weil wenn es die einfachsten wären, würden wir dadurch nicht trainiert werden. Jede Züchtigung in dem Augenblick scheint uns nicht zur Freude zu sein. Wenn Gott Widerstände zulässt, dann neigen wir dazu zu klagen und uns zu fragen, warum Gott das zulässt. Aber er weiß, dass diese Widerstände, dass dieses Trainingsprogramm nötig ist für das, was er danach mit dir vorhat. Und er weiß ganz genau, mit was er dich ausstatten muss. Er weiß ganz genau, welche Muskelpartien trainiert werden müssen. Er ist ein guter Coach. Ich habe einmal gehört von einem kleinen Jungen, der die Möglichkeit hatte, zu sehen, wie ein Schmetterling sich aus dem Kokon befreit. Und er hat zugeschaut und hat gesehen diesen Kampf, den dieser Falter da veranstaltet. Es dauert. Und du schaust dazu und denkst dir, Mensch, der arme Kerl. Und dieser kleine Junge hat sich gedacht, Mensch, dem muss man doch helfen. Und hat so ganz vorsichtig dieses Kokon angefasst und ihm aufgemacht, damit der Falter es leichter hatte, da rauszukommen. Und tatsächlich, wupp, alles vorbei. Dieser Falter konnte nie fliegen. Weil es nötig ist für einen Falter, in diesem Prozess offensichtlich, sich zu befreien aus dem Kokon, Muskeln, Kräfte zu entwickeln, die er braucht, danach um fliegen zu können. In dem Moment fühlt sich das gar nicht schön an. Und wenn wir so einer Situation, so einer Szene zuschauen, dann denken wir uns, Mensch, da muss ich doch helfen, das kann doch nicht wahr sein. Aber es ist trotzdem nötig. Wir lesen in Vers 7 und 8 hier, es dient zu eurer Erziehung, wenn ihr dulden müsst. Wie mit Kindern geht Gott mit euch um. Denn wo ist ein Sohn, den der Vater nicht züchtigt? Seid ihr aber ohne Züchtigung, die doch alle erfahren haben, so seid ihr Ausgestoßene und nicht Kinder. Kennt ihr die Geschichte von Eli? Eli hatte zwei Söhne und die haben allerlei Unfug veranstaltet. Und der Eli hat ihnen immer wieder gesagt, nicht doch, mach das doch nicht, das ist nicht gut. Aber mehr nicht. Keine Konsequenzen. Meint ihr, der heilige Gott wäre ein Vater wie ein Eli? Niemals. Der heilige Gott wird eine wunderbare Erziehung an seinen Kindern machen. Gott als Vater macht keine Fehler. Wisst ihr, was cool ist? Ich habe gerade eben gesagt, dass Gott so ein bisschen wie ein Coach ist, aber Gott ist kein Coach. Ich habe erzählt aus der Geschichte von diesem Coach, dass er irgendwann jemandem gesagt hat, du kannst nicht mehr, dann kannst du gehen, dann passt du nicht in unser Team. Gott ist nicht unser Coach, Gott ist unser Vater. Und ein Vater wird sein Kind nicht wegschicken. Du hast so schlecht performt, geh. Du bist nicht bereit, dieses Training mitzumachen, geh. Das findet bei einem Vater nicht statt. Werdet ihr nicht erleben. Ein Vater liebt sein Kind. Die Frage ist, was erwarten wir von Gott, unserem Vater? Was erwarten wir von Jesus Christus für unser Leben? Vielleicht haben wir manchmal eine etwas falsche Erwartungshaltung. Wir wollen einen Jesus, um in den Himmel zu kommen, aber nicht einen Jesus, der uns hier auf der Erde verändert. Wir wollen einen Jesus, der uns inspiriert, aber keinen, der uns prägt. Ich möchte einen Jesus, der meine Pläne segnet, aber nicht einen, der meine Pläne hinterfragt. Ich will einen Jesus an einer Kette um meinen Hals, aber nicht Jesus, der mich auffordert, sein Kreuz zu tragen täglich. Ich will genug Jesus, um am Sonntag ein wenig zu meditieren, aber nicht so viel Jesus, dass ich von Montag bis Samstag ein anderes Leben führe? Und wenn dann Jesus dich niemals konfrontiert, niemals herausfordert und niemals verändert, dann ist es nicht der Jesus der Bibel. Ich habe einen Kollegen, der hat ein Kind bekommen und dieses Kind war krank und dann haben sie ein Jahr lang von Krankenhaus zu Krankenhaus ein Leben geführt, geteilt als Familie, weil ein Elternteil immer mit dem Kind im Krankenhaus war. Und sie haben gehofft und dann wieder getrauert, dann wieder gehofft, dann wieder getrauert. Und nach einem Jahr ist der Junge gestorben. Und er sagt mir: Benjamin, ich kann an diesen Gott nicht mehr glauben. Wir haben Ähnliches erlebt. Und ich muss euch sagen, es hat uns in unserer Beziehung zu Gott ganz, ganz nah zu Gott geführt. Es hat uns die Möglichkeit gegeben, wie wenige Menschen sonst wahrscheinlich, Psalm 68, Vers 20 zu erleben, tagtäglich hilft er uns, unsere Lasten tragen. Wir haben erlebt, wie er vorgesorgt hat und wie er Trost geschenkt hat, wie er unsere Augen geöffnet hat für Ewigkeitsperspektive. Und wir sind diesem himmlischen Vater, der uns erzieht und dabei ist, mit uns durch Lebenssituationen durchzugehen, die nicht angenehm sind, aber die absolut dazu dienen, dass wir nah an sein Herz kommen, noch näher zu ihm kommen und dass er uns verändert. Wir sind ihm sehr, sehr dankbar dafür. Deswegen sage ich meinem Kollegen und jedem, der vielleicht ähnlich unterwegs ist, dass er an Gott zweifelt oder dass er in solchen Situationen verzweifeln würde. Dem sage ich, weißt du, Offenbarung 3, Vers 20, da sagt Jesus: Ich stehe vor deiner Tür und klopfe an. Wenn du deine Herzenstür auftust, dann komme ich in dein Leben und habe Gemeinschaft mit dir. Und dann kannst du solche Lebenssituationen völlig anders, völlig verändert erleben. Und in Johannes 1, Vers 12 heißt es: Wer ihn aufnimmt, der darf Kind Gottes sein. Und Kind Gottes sein heißt, du bist nicht dem Schicksal erlassen, sondern du erlebst, wie der himmlische Vater, wie er mit dir seinen Weg geht. Und du darfst erleben, wie er dir nahe ist in diesen Situationen. Vers 10, denn jene haben uns gezüchtigt wenige Tage nach ihrem Gutdünken, dieser aber tut es zu unserem Besten, auf dass wir an seiner Heiligkeit Anteil erlangen. Menschen versagen. Ich mache Fehler als Vater bei meinen Kindern. Ich frage meine Kinder immer wieder zwischendurch mal. Ich habe meine großen Jungs, die sind jetzt 17 und 19, vor einiger Zeit gefragt. Wir machen Fehler. Und ich weiß, dass es manche gibt, die so eine schlimme Beziehung zu ihrem Vater, vielleicht zu ihrer Mutter haben oder hatten, dass es ihnen schwerfällt zu verstehen, dass der Gott, der Vater im Himmel, ein liebevoller Vater sein soll. Einer, der es gut meint, weil sie immer wieder dazu neigen, das Bild ihres eigenen Vaters auf Gott zu projizieren. Und ich möchte euch wirklich ermutigen, wenn ihr in so einer Situation seid, dass ihr die Bibel aufschlagt und sagt und betet und sagt: Gott, zeig mir dich als Vater, wie bist du? Und dass ihr dabei die Bereitschaft habt, alle negativen Erfahrungen, die ihr erlebt habt von eurem Vater, von eurer Mutter, beiseite zu legen und ganz neu zu sehen, zu verstehen, wie Gott als Vater ist. Wir Menschen können es nur nach unserem Gutdünken machen. Aber Gott, der Vater im Himmel, der geht die Erziehungswege zu unserem Besten und er weiß, was am besten ist. Er ist der allweise und der allmächtige Gott. Ihm können wir völlig vertrauen. Wisst ihr, und dieser allmächtige Gott hat Erziehungsziele, wie eigentlich alle guten Eltern Erziehungsziele haben sollten, oder? Ja, ich weiß, manchmal erleben wir das. Da sind Eltern, die haben keine Erziehungsziele, sondern die meinen, Erziehung wäre: Chantal, lass das. Oh Kevin, hast du dich schon wieder völlig eingesaut? das ist nicht Erziehung. Das sind genervte Eltern. Ich bin auch manchmal genervt, jawohl. Aber das ist nicht Erziehung. Erziehung heißt, dass ich Ziele habe. Und da denke ich an meinen Geigenlehrer. Ich habe 10 Jahre Geige gespielt und ich erinnere mich sehr gut, ich kam in den Raum rein und der hat gerade Paganini gespielt. Paganini ist der Komponist, der die schwierigsten Geigenstücke komponiert hat. Das ist so heftig. Also alles, was du irgendwie mit der Geige veranstalten kannst, hat der in seine Stücke reingespielt. Da spielst du 3 Saiten gleichzeitig, da zupfst du, während du streichst und was weiß ich alles. Aber ich kam da rein, ich war fasziniert. Und gleichzeitig mutlos. Ich dachte, das niemals, ich nicht. Und dann hat mein Geigenlehrer mich gesehen und dann fing er Haydn an. Schönes Stück von Haydn zu spielen. Und das war das Stück, was ich gerade dran war zu üben, dass ich das einmal spielen konnte. Und das war realistisch. Und dann, nachdem er mir das vorgespielt hat, hat er gesagt, so klingt das mal bei dir. Und jetzt machen wir die Übungen, die dafür nötig sind, dass das mal so klingt. Was er gemacht hat, ist, der hat mir gezeigt, was das Ziel ist. Und das hat mich motiviert, diese bescheuerten, blöden Übungen zu machen. Und irgendwann hat es geklappt, dass ich dieses Konzert auch spielen konnte. Und das hat mir so viel Spaß gemacht. Und so ist Gott auch. Die Bibel redet wenig von Erziehungsmethoden, aber viel über Erziehungsziele. Und auch hier in dem Text lesen wir ziemlich klar, was seine Ziele sind. Da heißt es, dass wir an seiner Heiligkeit Anteil erlangen. Unsere Heiligung, das ist der Prozess, dieser Weg, diese Erziehung, den Gott mit uns geht, damit wir Jesus ähnlicher werden. Damit wir lernen und geübt werden und trainiert werden, dass wir ein Gott wohlgefälliges Leben führen. Und dazu verwendet Gott verschiedene Situationen in unserem Leben. Die große Frage ist, wollen wir einen Gott, der uns ein gutes, angenehmes, gesundes Leben macht, oder wollen wir einen Gott, der seine Erziehungsziele in unserem Leben erreicht? Und am Ende, Vers 11, haben wir gelesen, die Frucht aus diesem Prozess wird sein Frieden und Gerechtigkeit. Beides ist uns geschenkt. Wir haben durch den Herrn Jesus Frieden mit Gott. Und wir haben durch den Herrn Jesus, durch seine Vergebung, diese absolute Gerechtigkeit. Aber mir scheint, je mehr wir in diesem Heiligungsprozess geübt sind, umso mehr können wir diese Geschenke auspacken, können wir sie annehmen, können wir sie persönlich erleben und können wir vollumfänglich das genießen, was Gott uns geschenkt hat. Der Hiob zumindest, der durch einen großen Leidensweg gegangen ist, sagt am Ende seiner Zeit, in Hiob 42, Vers 5, ich hatte von dir nur vom Hörensagen vernommen, aber jetzt hat mein Auge dich gesehen. Vielleicht ist es bei uns auch so, dass wir am Anfang von jemandem gehört haben, so und so ist Gott, und vielleicht haben wir am Anfang gehört, hey, Gott kann sogar Kranke heilen, und wir gehen mit der Bitte zu ihm und erleben, dass Gott uns vielleicht heilt. Wunderschön. Und ein andermal erleben wir, dass er nicht heilt und uns nicht direkt hilft, uns nicht direkt die Arbeit schenkt, die wir gerade haben wollen, oder uns auch durch verschiedene Situationen durchgehen lässt. Und dann lernen wir ihn mehr kennen und gehen mit diesen Sorgen zu ihm und klagen sie ihm, so wie es der Hiob gemacht hat. Und daran war der Hiob treu. Trotz aller Klagen, trotz aller Leiden, die er hatte, er ist bei Gott geblieben und hat sich an ihn gewendet mit allem. Und hat am Ende sagen können, jetzt hat mein Auge ihn gesehen. Zum Abschluss. Gerade in Not kann es sein, dass wir Trostworte vergessen. Und gerade in Not kann es sein, dass wir mit Gott hadern oder ihn vielleicht sogar verlassen wollen. Lass uns zusehen, dass wir nicht vergessen, dass wir in ihm den haben, der genau weiß, was gut ist für uns, wie viel gut ist für uns und was zu welchem Zeitpunkt gut ist für uns. Und dass er ein Vater ist, der die Erziehung zu unserem Besten macht und keine Fehler macht. Und in Jakobus 4 heißt es, wenn wir zu ihm nahen, dann naht er sich zu uns. Und dann dürfen wir solche Lebensphasen erleben als etwas, was uns noch näher zu ihm bringt.